eine Idee. Nee, nicht schlecht, gehört so ein Stück weit dazu. Gehorsam gehört zu dem Thema auch dazu, genau. Einfach, wenn ihr eine Idee habt, reinwerfen. In Autorität, genau, sowas, Befehle. Es geht um Macht, den mächtigen König, wie auch immer. Was fallen euch denn, das wird jetzt einfacher sein, was fallen euch für mächtige Menschen ein, so spontan? Wer hat die Macht, heutzutage zum Beispiel? Genau, welche haben wir da? Welche fallen euch zuerst ein? Trump, Angela Merkel, Steinmeier, Kim Jong-un, Putin. Es ist interessant, dass die meisten, wenn man an die denkt, kriegt man so ein bisschen Bauchschmerzen dabei. Aber jetzt ist eigentlich die Frage, was ist Macht? Und ich habe ein bisschen im Internet recherchiert und bin auf folgende Definitionen gestoßen. Macht ist ein politisch-soziologischer Grundbegriff, der für Abhängigkeits- oder Überlegenheitsverhältnisse verwendet wird, das heißt für die Möglichkeit des Machthabenden, ohne Zustimmung, gegen den Willen oder trotz Widerstandes anderer, die eigenen Ziele durchzusetzen und zu verwirklichen. Das ist ziemlich viel für einen Sonntagmorgen. Macht kann von Personen, von Gruppen, Organisationen wie Parteien, Verbände, Behörde bzw. dem Staat ausgeübt werden oder von gesellschaftlichen, wirtschaftlich, technisch, rechtlich, kulturell, religiös geprägten Strukturen ausgehen. Und Google sagt da einfach, Macht ist die Gesamtheit der Mittel und Kräfte, die jemandem oder einer Sache anderen gegenüber zur Verfügung stehen, in Klammern Einfluss. Die Mittel sind zum Beispiel Gewalt in Form von Schlägen, Freiheitsentzug, Benachteiligungen anderer Art, aber auch Bevorzugung und Belohnung, psychischer Druck. Manchmal sind diejenigen, die ganz harmlos und schwach wirken, sehr mächtig, weil sie einen mit einem schlechten Gewissen zum Beispiel dann doch ihre Meinung aufzwängen. Der heutige Bibeltext steht im Markus-Evangelium, aber bevor ich ihn lese und wir ihn sehen, spielen die Teenies den Anfang des Textes einmal vor, aber übertragen, wie es im Heute aussehen könnte, wie damals diese Begebenheit hätte sein können. Und ich bitte die Teenies nach vorne. Jetzt seid ihr nochmal gefordert. Was meint ihr, was haben die gerade gespielt, was damals vielleicht etwas anders ausgesehen haben mag? Keine Idee. Aber sie haben es sehr gut gespielt. Der Bibeltext steht in Markus 9, Vers 33 bis 37. Du darfst ihn an die Wand werfen. Und lautet wie folgt. Dann kamen Jesus und seine Jünger nach Kapernaum. Zu Hause fragte Jesus sie, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten sich auf den Weg gestritten, wer von ihnen der Größte wäre. Da setzte er sich, rief die 12 herbei und sagte, wenn jemand der Erste sein will, muss er den letzten Platz einnehmen und Diener von allen sein. Dann winkte er ein Kind heran, stellte es in die Mitte, nahm es in seine Arme und sagte, wer solch ein Kind in meinem Namen aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt nicht nur mich auf, sondern auch den, der mich gesandt hat. Habt ihr jetzt so eine kleine Parallele ungefähr? Also ich weiß nicht, Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und die Jünger sind nicht alleine. Und wahrscheinlich waren sie nicht in einem Haufen unterwegs, so sonst hätte Jesus auch nicht fragen müssen. Und es steht auch nichts darüber, wie lange sie unterwegs waren, also wie viel Zeit die Jünger hatten, um zu entscheiden, wer jetzt nun der Größte oder der Mächtigste ist. Ich nehme auch an, dass sie sich bestimmt nicht einig waren. In Sachen Macht gibt es selten eine einheitliche Meinung. Da ist jeder sich selbst der Nächste. Jesu Frage an die Jünger war sicherlich rhetorischer Natur. Ich bin überzeugt, dass Jesus schon wusste, worum es eigentlich ging, als er gefragt hat. Und man muss bei solchen Argumentationen eigentlich auch nie etwas hören können, denn die Körpersprache verrät schon sehr viel. Der aufrechte Gang, große Schritte, Brust raus, Hände in die Hüften. Das Gesicht spricht Bände, der Blick, der Mund. Wahrscheinlich schreien selbst die Haare noch, seht her, ich bin so mächtig. Es gab mal ein Foto, auf dem zu sehen war, wie bei einem Windstoß Trumps Haare in die Luft gingen. Und man konnte deutlich erkennen, dass er fast eine Glatze hat und es sah irgendwie schon ein bisschen lächerlich aus. Und er hat dann verboten, dieses Bild im Netz weiter rumkursieren zu lassen. Denn lächerlich sein passt nicht zu einem Machthaber. Anscheinend passt Lachen und Humor auch nicht zur Macht und Größe. Zumindest sind davon wohl die meisten Machthaber überzeugt. Sie können eigentlich nicht über sich selbst lachen. Ich kann mir vorstellen, dass bei dem Gespräch der Jünger auch nur gelacht wurde, wenn es darum ging, sich über den anderen lustig zu machen. Was? Du glaubst, du hast Einfluss? Lächerlich. Die Jünger sind mit Jesus unterwegs. Sie haben sich aber anscheinend etwas distanziert. Sie sind unterwegs, aber nicht im Gespräch mit Jesus. Dann wäre das Thema sicherlich ein anderes gewesen. Aber es gab einen Abstand zwischen ihnen und somit, obwohl sie mittlerweile schon etliches von Jesus gesehen und gehört haben, es geht darum, wer von ihnen der Anführer ist, wer das Sagen hat. Vielleicht sogar in der Annahme, dass es im Gottes Sinne ist. Immerhin geht es ja um Nachfolge. Natürlich sorgt man sich nur darum, dass Gottes Wort auch richtig verstanden wird, dass den Menschen geholfen wird. Schau, wie viele Menschen ich geheilt habe, wie viel ich bekehrt habe. Es geht bestimmt nicht um Ansehen oder Einfluss, nein. Aber was man den Jüngern zugutehalten muss, als Gott fragt, wissen sie sofort, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. So gut kennen sie ihn dann doch schon. Sie schweigen, heißt, sie bereuen, sie schämen sich etwas. Sonst hätten sie ihn vielleicht ja sogar noch um seine Meinung gebeten. Hör mal, Jesus, du denkst doch bestimmt auch, dass ich hier derjenige bin, der dein geeigneter Co-Chef ist. Die anderen laufen doch nur mit. Nun könnte man denken, na ja, da unterhalten sich ein paar halbstarke Jungs, ist nicht so wichtig. Oder aber, diese Jungs sind zu nichts zu gebrauchen, haben noch nicht mal den Grundkurs des Glaubens verstanden. Ich suche mir neue Jünger. Aber Jesus ist es sehr wichtig, die Sache zu klären. Er nimmt sich Zeit für sie, schafft Atmosphäre und ruft sie zu sich. Das Schöne, die Jünger folgen seinem Aufruf. Im tiefsten Herzen wissen sie, Jesus hat was zu sagen. Er ist Autorität. Er steht noch viel höher als wir alle zusammen. Er fasziniert. Er braucht gar keine Gewalt auszuüben, hochtrabende Worte zu benutzen, zu befehlen mit Strafandrohungen bei Nichtbeachtung. Und seine Botschaft? Die Mächtigen dieser Welt würden darüber lachen. Auch damals schon. Wenn jemand der Erste sein will, muss er den letzten Platz einnehmen und der Diener von allen sein. Nach außen hin sagt zwar schon mal ein Putin oder Trump, das mache ich nur zum Wohle des Volkes. Aber letztendlich wissen wir alle, das ist eine Lüge. Wenn sie wirklich das als ihren Job ansehen würden, würden sie den Job nicht machen. Denn wer will das schon? Der Diener aller sein. Fußabtreter. Der Horst vom Dienst. Dafür möchte man nicht Erster sein. Aber für die Anerkennung, für die Sonderbehandlung, für seinen Willen durchsetzen, da macht das Ganze schon einen Sinn. Ich glaube, dass es beim Thema Macht viele Missverständnisse gibt, gerade bei uns Christen. Wir Christen sind die Duckeberger, die Machtlosen, mit denen man alles machen kann. Wenn du geschlagen wirst, halte noch die andere Wange hin. Trage am besten dem Dieb noch das hinterher, was er vergessen hat zu klauen. Als Christ ist man unterwürfig. Und ich glaube, dass viele Jesus den Rücken kehren, gerade auch in heutiger Zeit, weil er einfach missverstanden wird. Vielleicht kennt ihr das auch. Man hört sich etwas an und dann kommt eine Passage, die einem nicht gefällt und prompt hört man auf, weiter zuzuhören, weil einem das Gesagte aufregt. Und man verpasst genau das Wichtige, dass der Erklärende, also das Erklärende vom anderen. Oder man fällt demjenigen gleich ins Wort und lässt ihn gar nicht erst ausreden. Die Jünger lassen Jesus ausreden. Und er veranschaulicht, was er meint, indem er ein Kind ruft. Nachwuchs war zwar immer erwünscht, aber solange ein Kind war, hatte es nichts zu sagen. Es hat zu gehorchen und zu lernen, damit es mich im Alter versorgen kann. Ein Kind ist wehrlos, hat nicht viel Kraft, weiß noch nicht viel und ist leichte Beute. Ein Kind ist auf andere angewiesen, weil es noch nicht selbst für sich sorgen kann. Ein Kind steht für Unschuld. Man traut Kindern nicht zu, so gemein oder verdorben zu sein wie manch Erwachsener. In anderen Evangelien steht hier, dass Jesus die Jünger aufruft, so zu werden wie diese Kinder. Hier bei Markus sagt er, wer solch ein Kind in meinem Namen aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt nicht nur mich auf, sondern auch den, der mich gesandt hat. Jesus fordert die Jünger nicht auf, passiv oder machtlos zu sein. Wenn man genau hinhört, hat er auch nicht gesagt, es ist falsch, der Größte zu sein oder sein zu wollen. Aber er füllt das Wort Macht neu aus. Er sagt nicht, Mann, seid ihr schlecht, wenn ihr groß und mächtig sein wollt. Im Gegenteil, er gibt ihnen einen Tipp, wie sie es richtig machen. Wenn ihr Erster, Mächtigster sein wollt, dann macht es auf folgende Weise. Ich glaube, mächtig sein, seinen eigenen Willen haben und durchsetzen, unabhängig sein, gehört mit zu den Grundinstinkten, die Lebewesen haben, um sich selbst und seine Art zu erhalten. Ich kenne wenig Menschen, wenn überhaupt, die nicht in irgendeiner Weise bei irgendwem anders Macht ausüben, gewollt oder ungewollt. Und es gehört auch mit zum Leben. Wie willst du dein Kind erziehen, ohne dass klar ist, dass du das Sagen hast und nicht das Kind? Es gab ja mal die Phase, wo das ausprobiert wurde und das ging ziemlich nach hinten los. Die Lehrer in der Schule hatten Mühe, irgendein sinnvolles Wissen zu vermitteln oder unversehrt nach Hause zu kommen. Die Strukturen in der Gesellschaft gingen leicht drunter und drüber und jeder machte, was er wollte. Der andere war egal. Ein Chef wird seine Firma nicht wirklich gut führen können, wenn nicht klar ist, dass er das Sagen hat. Viele kleine Firmen sind schon so den Bach runtergegangen, weil nicht mehr richtig gearbeitet wurde, sich am Material bedient wurde, der Umgang zum Kunden unterirdisch war. Ein Kind, das das Halt der Mutter nicht akzeptieren kann, schwebt in Lebensgefahr. Wenn es weiter rennt, wird es vom Bus überrollt. Macht Machtgefüge sind lebensnotwendig und lebenserhaltend. Wenn wir als Christen versuchen, uns rauszuziehen, den anderen mächtig sein lassen und unterwürfig sein, dann ist das höchst ungesund. Und mit dieser Haltung ist auch für Gott kein Blumentopf zu gewinnen. Manche denken, das, was Christsein ausmacht, wäre gegen das Natürliche und deshalb so schwer einzuhalten und mache auch so keinen Sinn. Das passiert dann, wenn man nicht bis zu Ende zuhört oder voreilig Schlüsse zieht. Jesus sagt an anderer Stelle: Ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen, aber ohne falsch wie die Tauben. Jesus weiß, es wird immer in irgendeiner Form Machtgefüge geben. Jeder wird in irgendeiner Form Macht ausüben und jeder untersteht irgendeiner anderen Macht. Selbst der mächtigste, reichste, einflussreichste Mensch muss sich seinen eigenen Verlangen, Anreizen aus der Werbung, Naturgewalten oder auch dem Wunsch der kleinen Tochter geschlagen geben und danach handeln. Und es gibt noch viele andere Dinge wie Krankheit, Vermögen, die Gesellschaft und so weiter, was alles Einfluss oder Macht auf dich haben kann. Die erste Frage, die ich mir also stellen muss, ist dann: Wer oder was darf Macht über mich haben? Wenn du wie die Jünger mit Jesus unterwegs bist, ist die Antwort eigentlich klar. Jesus macht es vor. Wenn ich Jesus nachfolgen will und ein Leben führen möchte, das Sinn macht, dann ist es Gottes Macht, die Einfluss auf mich haben sollte. Und es ist eine gute Wahl. Diese Macht ist nicht böse oder unberechenbar. Sie ist immer gleich und sie ist für das Leben. Und zwar für das Leben aller und nicht nur für ein paar wenige. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und auch wenn es oft nicht so aussieht, weil diese Macht eben ganz anders ist als die, die wir von den Mächtigen dieser Welt kennen, sie steht wirklich über allem. Keiner ist mächtiger. Im Johannesbrief steht: Der, der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Wir vergessen das oft. Manchmal trauen wir dem Braten auch nicht ganz, weil wir immer nur den kleinen Ausblick auf die Situation und das Weltgeschehen haben, welches in unserem kleinen Hirn möglich ist. Und dann glauben wir eher an die Macht, die vor Augen ist. Die Unterdrücker, Betrüger und so weiter. Und wir beugen uns, bewusst oder unbewusst. Hier in dieser Geschichte sagt Jesus den Jüngern zu: Wenn ihr euch um die Kleinsten kümmert, dann nehmt ihr mich auf und mit mir Gott. Wenn Gott in uns lebt, dann haben wir Anteil an seiner Macht, sind Autorisierte Gottes. Lea hat diese Woche ihr Examen im Krankenhaus geschafft. Sie ist autorisiert, dort nun als Gesundheits- und Krankenpflegerin zu arbeiten. Wenn ich jetzt aber dorthin gehen würde auf ihre Station und würde anfangen, Pillen zu verteilen, würde man mich hochkant rausschmeißen. Lea aber hat einen Arbeitsvertrag. Ich hoffe, der ist unterschrieben. Sie darf das und bekommt Ärger, wenn sie sich verweigert. Zumindest gibt es dann kein Geld, eine Abmahnung und irgendwann die Kündigung. Lea ist autorisiert, in diesem Krankenhaus zu arbeiten, bekommt Materialien zur Verfügung und auch Autorität, den Patienten zu sagen, wie sie sich verhalten sollten. Jesus gibt in der Bibel viele Zusagen, dass es bei uns Christen genauso ist. Wenn ihr glaubt, dann könnt ihr große Dinge tun, Berge versetzen, Kranke heilen. Ich lege meinen Geist in euch und mit ihm viele unterschiedliche Gaben, der Lehre, des Helfens, des Gebets, des Anleitens, der Prophetie und vor allem der Liebe. Paulus sagt, ich, also mein Ego, bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr mein Ego lebt, sondern Christus lebt in mir. Klingt erstmal doof, aber wenn einer kommt und sagt, hey, da worin du lebst, das ist ziemlich kaputt. Überall regnet es rein, der Schimmel ist an den Wänden. Du musst Angst haben, dass der Löwe dich nachts holt, weil die Tür fehlt. Ich lade dich ein in mein Haus. Da hast du eine Wohnung. Es gibt keinen Schimmel, die Sonne scheint, ohne dir zu schaden, und kein Löwe kann dort hinein, es sei denn, du lässt die Tür offen. Wenn ich Jesus mein Leben gebe, entscheide ich, meine Möglichkeiten unter Gottes Möglichkeiten zu stellen. Denn die sind immens größer, als meine es waren oder je sein werden. Und wie wir immer wieder in unserem Leben feststellen, die Fähigkeiten wachsen bei jeder Anwendung immer mehr. Gottes Macht wächst in dir, je mehr du sie anwendest. Je mehr du davon Gebrauch machst, desto näher kommst du Gott. Wenn du also denken solltest, als Christ muss ich klein und unbedeutend sein, dann bist du wieder Diener, der Geld anvertraut bekommen hat, aber aus Angst, etwas Falsches zu machen, besser mal gar nichts macht. Und es wird nichts passieren. Gott möchte, dass du das nutzt, was er dir schenkt, damit du wächst und damit seine Macht sichtbar wird für die Menschen um dich herum. Wie kann diese Macht aussehen? Manchmal ist es einfach nur ein Lächeln. Und jetzt hätte ich gerne das Bild. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Wir haben auf unserer Auffahrt zwei Steingesichter, um einen Gullideckel so ein bisschen zu kaschieren. Der eine, der lächelt, und der andere macht einen großen Knutschmund. Und die Erwachsenen, die laufen meist vorbei, ohne sie wirklich zu sehen. Aber die Kinder, die sind fasziniert. Sie laufen zu den Steinen und tätscheln sie, geben ihnen Knutscher, setzen sich zu ihnen, rufen andere Kinder dazu. Und es sind nur Steine. Aber diese Steine haben die Macht, bei uns Menschen ein Lächeln hervorzuzaubern, einen netten Moment zu schenken, positive Gefühle und Gedanken. Gegenüber hat der Nachbar einen hohen Holzzaun, der verhindert, dass man auf sein Grundstück schauen kann. Freundlichkeit, Offenheit, Wissen, Hilfe, ein Ohr, Zeit, meine Stimme. Setze ich das ein für die Kleinen dieser Welt? Habe ich die Macht, meine Umgebung mit Liebe und mit Freundlichkeit zu erhellen? Wie mächtig bin ich bzw. Gott in mir? Kann ich freundlich bleiben, auch wenn mich der andere anmotzt? Kann ich ehrlich sein, auch wenn die anderen alle um mich herum betrügen? Kann ich weiter an meiner Überzeugung festhalten, auch wenn ich der Einzige bin? Kann ich mich anderen unterordnen, auch wenn ich anderer Meinung bin, damit wir gemeinsam für das Gute kämpfen? Mache ich auf Unrecht aufmerksam und versuche, andere zu motivieren, mit mir dagegen anzukämpfen? Wenn ihr zurückdenkt an das Anspiel vom kleinen Prinzen, was meint ihr, wer war da wohl der Mächtige? Nach außen hin der König mit seinem Planeten, seiner Krone, dem großen Umhang, sein mächtiges Gehabe. Der kleine Prinz, unbedeutend, zufällig da, ein kleiner Junge, der sich nicht beeindrucken ließ vom Äußeren des Königs, der in seiner ruhigen und wohlwollenden Art dem hilft, nachzudenken, sein Gesicht zu wahren, aber letztendlich mit ansehen zu müssen, dass der kleine Prinz mächtiger ist als er. Seid klug wie die Schlangen. Nutze das, was Gott dir an die Hand gibt. Das fängt im Kleinen an, kann aber auch durchaus Großes bewegen, beziehungsweise Großes sein. Letzten Sonntag haben wir von Frank von Nehemia gehört. Gott hat ihm als Diener eines mächtigen Königs so viel Macht gegeben, dass er zurück in sein Land konnte und die Jerusalemer führen konnte, um die Stadtmauer wieder aufzubauen und den Tempel. Er war nur ein Mundschenk, ein Vorkoster, ein Diener, aber er wird zur Schlüsselfigur eines Volkes, weil er eben Diener Gottes ist, weil er Gottes Macht mehr traut als seinen Augen. Er arbeitet klug mit dem, was Gott ihm an Material zur Verfügung stellt und wächst an seinen Aufgaben. Die Bibel ist voll von solchen Geschichten und die Weltgeschichte ist auch voll von solchen Geschichten. Die DDR war mächtig und sie hat ihre Macht genutzt, um Menschen der Freiheit zu berauben und der Meinungsfreiheit, der Reisefreiheit. Sie haben Christen benachteiligt. Sie durften kein Abi machen oder studieren. Und sie haben sie richtig lächerlich gemacht, haben gemeint, Gott ist doch nur eine Ideologie. Aber der Mauerfall begann mit dem Gebet und friedlichen Märschen, ausgehend von der Kirche, die unterdrückt wurde. Ein Nachfolger Jesu ist personifizierte Macht Gottes, nicht mehr und nicht weniger. Darum kann er sich nicht rühmen, wie toll er doch ist, denn letztendlich gibt er nur weiter, was er von Gott empfangen hat. So wie Jesus. Wenn wir uns rühmen wollen, dann, dass wir besonders durchlässig sind für Gottes Macht. Die Frage ist also nicht, darf ich als Christ Macht ausüben oder mächtig sein wollen, sondern wem erlaube ich, Macht über mich zu haben und wie sieht meine Macht bzw. Machtausübung aus? Welches Motiv habe ich, mächtig sein zu wollen? Das ging bei den Jüngern wohl etwas nach hinten los. Und genauso ist das auch heute noch. Der gut gemeinte Flügel im Anspiel für die Gemeinde, jemanden zu etwas bewegen, das nicht wirklich in Gottes Sinne ist, sondern eher zeigen soll, seht her, bin ich nicht gut? In Sachen Demut macht mir so leicht keiner was vor. Es geht um Anerkennung für einen selbst oder das Durchsetzen seiner eigenen Meinung über die Köpfe aller anderen hinweg, ohne wirklich nach rechts oder links zu schauen. Aber alles im Namen des Herrn natürlich. Aber das kann passieren, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Aber aus irgendeinem Grund eine Distanz da ist. Vielleicht haben wir uns ablenken lassen von Dingen auf dem Weg und sind etwas zurückgefallen. Oder wir sind vorgeeilt, weil wir dachten, es müsste alles ein bisschen schneller gehen. Das passiert, Jesus weiß das. Solange wir von ihm uns rufen lassen und zuhören, was er wirklich möchte, dürfen wir Fehler machen. Das ist besser, als unsere Talente und Möglichkeiten aus Angst davor, etwas Falsches zu machen, zu vergraben und als besonders demütig zu gelten. Jeder sollte sich immer wieder hinterfragen lassen, warum tue ich etwas oder möchte ich etwas oder warum tue ich etwas nicht? Ist es, um mich darzustellen oder ist es, weil es wirklich Gottes Wunsch für mein Leben oder das Leben der anderen ist? Habe ich Angst, dass Gottes Macht nicht reicht und bremst mich das aus? Dann kann es sein, dass er einen ermutigt, Wege zu gehen, wo man alleine vor Angst weglaufen würde. Oder es könnte sein, dass man sich einfach mal unterordnet, abwartet oder damit leben kann, dass die Menschen nicht mich, sondern einfach Gottes Größe toll finden. Mit Jesus auf dem Boden der Tatsachen zurück. Nimm dir Zeit für dieses Gespräch mit ihm. Leiste ihm auf dem Boden Gesellschaft. Und Demut hat nichts mit Ohnmacht zu tun, mit Machtlosigkeit, Hände im Schoß, sondern damit, dass man weiß, woher die Macht kommt, die man benutzen darf. Seid mit Jesus unterwegs, bleibt mit ihm im Gespräch. Seid personifizierte Macht Gottes. Du bist nicht machtlos, sondern du hast den Mächtigsten überhaupt in dir und an deiner Seite. Darum nutze die Macht, um Gottes Reich zu bauen. Lehne dich nicht bequem oder ängstlich zurück. Denn Gott hat dich ausgestattet mit allem, was du brauchst dafür. Lass dich immer wieder von Jesus hinterfragen, was wie dran oder eben auch nicht dran ist. Und freu dich an dem, was in deiner Umgebung passieren wird. Du wirst staunen über sie, über Gott und über dich. Amen.